Herzlich willkommen zu deiner wöchentlichen Folge B2B Sales and Marketing des Leadside Podcasts mit Christian Beller und Hans Ratzmann. Heute, lieber Hans, sprechen wir über das Thema Zielgruppendefinition und wie definiere ich denn eigentlich sinnvoll meine Zielgruppe, und das Ganze wollen wir heute.
Sehr gutes Thema, finde ich.
Ja, also, da solltest du auf jeden Fall tief drin sein, hoffe ich zumindest.
Du doch hoffentlich auch. Also ich würde sagen, das ist ein sehr Augenhöhenthema, sowohl für Marketing als auch Sales.
Ich glaube, das waren ja alle Themen bisher, ne? Wir sind ja hier sehr auf Augenhöhe. Stimmt, das stimmt. Exakt. Gut, wollen wir direkt reinstarten?
Klar. Wie definierst du deine Zielgruppen, Christian?
Naja, was mir ja immer wieder begegnet, wenn ich mit Kunden spreche, oder vor allem ich sag mal Unternehmen, die noch ihre Kunden noch nicht kennen, so wer ist eigentlich dein Kunde? Dann kommt häufig die Antwort, ja, jeder könnte unser Kunde sein. Und da zucke ich dann immer ganz schnell zusammen, weil ich da doch sehr durchaus dogmatisch bin, was die Zielgruppendefinition angeht, und immer schauen würde so: Hast du wirklich die Probleme und den Schmerz deines Kunden verstanden und bist du in der Lage, den entsprechend zu adressieren? Und Marketing ist aus meiner Sicht, und so habe ich es auch im Studium vor über 15 Jahren gelernt, ist immer die Ausrichtung anhand der Kundenbedürfnisse. Und ich bin manchmal erschüttert, in wie vielen Unternehmen das nach wie vor nicht statt, die Kundenbedürfnisse wirklich in das Zentrum der eigenen Marketingaktivitäten. Von da ausgehend kann man es dann recht einfach runterbrechen Richtung demografische, firmografische Faktoren und einzelne, ich sag mal, Schmerzpunkte, Bedürfnisse, die letztendlich dahinter stecken.
Ich finde ja auch gerade B2B-Unternehmen haben damit ein großes Problem. Ich habe immer das Gefühl, dass im B2C ist das immer schneller durchdrungen, so, weil man auch, glaube ich, ultra schnell in Personas denkt. Habe ich auch nochmal eine ganz eigene Meinung zu, bin eigentlich immer kein riesen Persona-Fan. Aber im B2B fällt das immer ganz, ganz viel flach. Und ich würde vielleicht sogar sagen, dass ich auch ganz viele Kunden denke, die in eine ganz andere Richtung denken, als du gerade gesagt hast. Also so, zum einen gibt es, glaube ich, die können irgendwie erstmal alle unsere Kunden sein, ist super breit aufgestellt, unser Portfolio, gerade im Education-Bereich ist das ja ganz häufig auch. Dann gibt es aber Kunden, die sehen vielleicht nur diese super spezifische Zielgruppe, auf die sie sich halt schon seit Jahren fokussieren, aber vielleicht gar nicht links und rechts noch die zusätzlichen Potenziale dahinter.
Also aus meiner Erfahrung auch, also es liegt halt im B2B häufig daran, dass man sich nie so richtig damit auseinandersetzen musste, wer ist eigentlich mein Kunde, sondern es gab halt Unternehmen, die vielleicht auch ein Produkt gekauft haben, die ein Produkt abgenommen haben. So ist meine Erfahrung im Maschinenbau zum Beispiel. Und dann hat sich das halt historisch so entwickelt, und die Denke war halt immer sehr stark daraus, so, wer sind eigentlich meine bestehenden Kunden? Und die, ich sag mal, Kernherausforderung ist dann ja, eigentlich zu sagen, so, okay, ich muss vielleicht auch neue Kunden gewinnen und weitere Kunden gewinnen. Und viele mussten sich nie damit beschäftigen, so, was sind denn eigentlich jetzt die tiefer liegenden Bedürfnisse eigentlich, weil sie so tief mit dem Kunden verknüpft sind, dass sie das automatisch tun. Aber das lässt sich dann häufig nicht eins zu eins übertragen halt auf neue Kunden, und da den Kunden auch, ich sag mal, innerhalb des Marketing-Funnels an anderen Stufen letztendlich abzuholen, weil sie häufig dann Dinge als selbstverständlich ansehen oder als gesetzt oder als gegeben ansehen. Das ist zumindest meine Erfahrung, was so die ist immer das Thema Neukundengewinnung, Bedürfnisergründung, Pain-Identifikation angeht.
Und man lässt halt Potenziale liegen, würde ich erstmal sagen, ne? Also ich finde es erstmal nicht falsch, auf das zu gucken, was schon mal da ist. Ich glaube, das Naheliegendste, um eine saubere Zielgruppe zu definieren, auch wenn man jetzt vielleicht in Kampagnen denkt, auch im B2B-Bereich, Lead-Generierung, und man arbeitet jetzt im Ads-Manager von LinkedIn beispielsweise, so dann einmal zu gucken, was existiert denn jetzt schon als Basis in meiner Datenbank, wer hat denn bereits mein Produkt gekauft, warum die haben die das gekauft, ist eine gute Basis, aber auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und mal zu überlegen, für wen könnte das Ding jetzt noch relevant sein? Welche Probleme, hast du ja vorhin auch angesprochen, löst es denn jetzt konkret auch für eine ganz andere Person? Und ich glaube, da kann man auch mal durchaus ein bisschen komplexer denken. Das benötigt aber häufig auch noch alternatives Branchenwissen. muss man wirklich sagen. Also häufig, gerade im B2B-Bereich, ist man sehr in seiner eigenen Kernbranche. Da dann mal externes Wissen mit reinzuholen, kann dann wirklich helfen, um nochmal so einen ganz anderen Blick drauf zu bekommen.
Ja, und was ich dort im Marketing halt immer wieder sehr stark sehe, ist halt so dieses, der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das passiert häufig ja auch. Das ist immer vor allem Organisationen, die vielleicht auch schon einige Jahre alt sind, sehr gut da drin sind, zu sagen, welche Funktionen, Function Features ein entsprechendes Produkt hat. Aber gar nicht so gut da drin sind, zu sagen, okay, welches Problem löse ich denn eigentlich für den Kunden? Und sich viel mehr kundenzentriert zu überlegen, so was ist für meine Ansprechpartner denn? Und das spielt halt dann erstmal keine Rolle, ob das jetzt irgendwie über, ich sag mal, Marketingkanäle gestreut wird oder in Vertriebscalls stattfindet, sondern da wirklich so diese Ausrichtung auf, so was ist eigentlich für ihn gerade relevant, welche Priorität hat gerade für ihn Priorität. Und wird eigentlich sein Bedürfnis und seinen Schmerz in irgendeiner Form adressiert und einen Lösungsvorschlag aufgezeigt und gar nicht so sehr, ich sage mal, diese Transferleistung, das ist aus meiner Sicht Aufgabe des Senders, also des Marketeers und des Unternehmens, was ein Produkt vermarkten will und nicht Aufgabe des Empfängers, sondern für den Empfänger muss das halt quasi servierfertig auf dem Tisch stehen und nicht andersherum.
100%. Also gerade die Staffelung, die du so aufgezeigt hast, ich glaube, das machen ganz, ganz viele und das findet übrigens auch ganz viel im B2C statt, dass man häufig über Features kommuniziert und erstmal guckt, ah, okay, das bietet diese tollen Eigenschaften bietet unser Produkt und nimmt das erstmal als ganz selbstverständlich wahr, dass das so am Markt positioniert ist und das vielleicht auch erstmal jeder versteht oder jeder realisiert, was es überhaupt erstmal für Hürden überwindet für die jeweiligen Kunden. Aber je nachdem, oder also ich würde sagen, Produkte haben ganz, ganz unterschiedliche Stärken, die ganz, ganz unterschiedlich gestaffelt sind. Manche davon, also im besten Fall, ist natürlich jedes Feature, was wir kommunizieren, automatisch top of mind beim Kunden und der sagt, geil, okay, das brauche ich. Das wird, dass er von sich oder er oder sie von sich aus schon denken kann, nice, das sollte ich mir holen, weil das wird mein Leben verbessern. Aber ich glaube, das ist halt super häufig nicht der Fall. Und deswegen hast du ja meistens wir staffeln es meistens intern in Problem, Lösung und Beweis. Heißt, du kannst relativ klar jedes Argument für dein Produkt auf diese Skala packen und dann sehen, ja, okay, wie komplex ist das jetzt wirklich zu kommunizieren? Und wenn du bei einem Produktvorteil, ist das natürlich vielleicht nichts, was du jetzt oben in deine Headline von der Website packst. Aber das lässt sich zum Beispiel super in einem Video aufbereiten, wo du erstmal die Leute mit einem entsprechenden Problem abholst, um dann auch deine Lösung passend dazu zu platzieren und dann vielleicht noch in den entsprechenden Beweis mitzuliefern. So, wenn du natürlich Beweis hast direkt und sagen kannst, wir sind die Nummer eins oder die beste Personalmanagement-Plattform Deutschlands, Stiftung Warentestsieger, OMR-Testsieger, dann kannst du sagen, okay, das ist, glaube ich, auch relativ top of mind bei allen HR-Leuten, dass das potenziell relevant für sie ist und dann kannst du auch damit hausieren gehen. Aber wenn du beispielsweise, hab jetzt als Beispiel, finde ich immer ganz gut, einer unserer Kunden ist das Big Bang KI Festival, ist ein bisschen Werbung jetzt übrigens auch, am 11. bis 10. September diesen Jahres. Ich glaube, ich habe dir auch schon einen Gutscheincode gegeben. Kann ich wirklich
Muss
empfehlen.
man nachdenken.
Gutes Event. Aber mit denen haben wir auch mal so eine Vorteilspriorisierung gemacht oder so eine, wir nennen es immer Value Proposition Workshop, in dem wir einmal definiert haben, okay, welche Argumente sind jetzt wirklich relevant und dann auch zu gucken, wie leicht lassen sie sich kommunizieren. Und bei denen war immer so das Besondere, dass da ist halt eine richtig entspannte Stimmung. Also obwohl da irgendwie 6.000 Leute hinkommen, ist das eine persönliche Stimmung, du kannst super gut netzwerken, du stehst irgendwie nicht groß in Schlangen an oder sowas. Und dann hast du halt irgendwie so das Argument mit persönlicher Stimmung, persönliches Umfeld und gleichzeitig aber auch, du musst nicht groß Schlange stehen. So. Und zwei relevante Aspekte. Die sind gar nicht top of mind bei den Leuten. Die Leute wissen gar nicht, dass das ein relevantes Argument in die Richtung ist. Das heißt, die sind wichtig, aber die Leute wissen es gar nicht, dass die wichtig sind. Und heißt, die sind relativ weit rechts in unserer Matrix, aber ziemlich weit unten bei Problem. Aber jetzt können wir vielleicht passende Videos dazu machen, wo wir einmal den Kontrast zu OMR zeigen, wo Menschenmassen unterwegs sind, wo du ewig lang anstehen musst, um überhaupt in diese Conference Hall zu kommen. Und dann hat das auf einmal eine ganz andere Gewichtung, wenn du eine ähnliche Qualität bekommst, aber in einem ganz anderen Verhältnis. Und ich glaube, so kannst du halt, wenn du deine Zielgruppe entsprechend gut kennst, halt auch deine Vorteile zielgerichtet ausrichten.
Total, und solche Entscheidungen sind ja immer emotional getrieben, ne? Also wie soll man, die meisten, die das erste Mal mit Vertriebsthemen in Berührung kommen, denken so, ja, ich nehme halt das Produkt mit den besten Features. Und das ist teilweise bei sehr, 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 sehr technischen Themen, die sehr klar messbar sind, auch der Fall. Na, das ist durchaus valide, aber die meisten Dinge sind ja gar nicht so stark vergleichbar in der Messbarkeit, ne? Und dementsprechend werden, ich sag mal, alle Entscheidungen, die wir treffen, Kaufentscheidungen, immer aus einer Emotionalität heraus getroffen. Und da geht es halt sehr stark darum, so, welches Bedürfnis habe ich denn eigentlich gerade? Und vielleicht habe ich gerade dieses Bedürfnis, Beispiel des Festivals, dass ich sage so, hey, ich habe mal wieder Lust auf so eine persönliche Veranstaltung, wo ich vielleicht auch gut netzwerken kann, wo ich Leute wieder treffen kann, wie so Klassentreffen, wo ich mich irgendwie von Anfang an als Teil der Community empfinde und ich sag mal auch die Möglichkeit habe, jetzt nicht so ewig lange anzustehen und ich sag mal schnell reinzukommen und akzeptiert zu sein. Ne? Und genau auf diese Themen sollte man dann agieren. Ne? Und das lässt sich halt auch auf unterschiedlicher Produktebene. Und ich habe so manchmal das Gefühl, da würde ich deine Meinung auch mal interessieren, so wenn man vor allem so aus einem sehr datengetriebenen Marketing kommt, ne, und das ist ja alles so rund um Performance Marketing, ne, angefangen mit ich sag mal SEA damals über vor allem Social auch, denk mir sehr stark in Zielgruppen, ne, und datenbasierten Zielgruppen, ne, und du hast dann nur noch Datenpunkte, die du eigentlich versuchst zu adressieren. Manchmal habe ich so das Gefühl, so man denkt gar nicht mehr so richtig über den Kunden nach, so dass so welche eigentlichen Bedürfnisse hat er denn, sondern man denkt eigentlich nur noch in Algorithmen und nur noch in Datenpunkten in irgendeiner Form. Ne? Und ja. Ich glaube, da auch den richtigen Spagat zu finden, weil wenn man das mal vergleicht mit Marketing von vor, ich sag mal, 20 Jahren, hat man ja schon noch anders darüber nachgedacht, wie baut man so eine Marketingkampagne dann eigentlich auf, ne? Und was sind die wesentlichen, ich sag mal, Treiber dahinter, ne? Da hat man vielleicht auch noch mehr Themen in die Kreation oder Ähnliches hat reingegeben, ne? Oder den eigentlichen Content des Ganzen. Ne? Aber da würde mich deine Meinung auch mal interessieren, wie du das siehst und wie du da einen guten Spagat findest bei der Zielgruppendefinition. Meta-Ad-Manager oder Ähnliches reingehst oder LinkedIn-Ad-Manager reingehst, wo du ja unterschiedliche Zieldefinitionen auch hast.
Ja, grundsätzlich erstmal, glaube ich, das allgemeine Bewusstsein für eine Zielgruppe muss vorhanden sein, du musst irgendwie wissen, wer dein Produkt potenziell ist. Dann erstmal natürlich auch ein Bewusstsein für die jeweilige Plattform. Was für Möglichkeiten hast du überhaupt, deine Zielgruppe einzustellen? Und möchtest du das überhaupt? Weil, also da muss man einmal differenzieren zwischen beispielsweise LinkedIn, Google Ads und Meta. Wenn wir die drei jetzt einmal weiter in unserem Kopf durchspielen, dann haben wir bei Google Ads relativ klar sein darüber, nach welchen Problemen sucht denn jetzt unsere Zielgruppe, die wir potenziell lösen können. Suchen die vielleicht schon direkt nach unserem Produkt. Und dann ist es relativ einfach, erstmal unser Produkt dort zu platzieren. Da ist ein ganz anderer Rattenschwanz, weil wir dann wieder ganz, ganz unterschiedliche Argumente je nach Situation und Keyword auch liefern müssen. Das ist dann wirklich ein starkes Landingpage-Game. Wenn wir jetzt aber mal in Richtung Social denken, so fangen wir mal mit LinkedIn an, da können wir den Ads Manager relativ gut nutzen, um unsere Zielgruppe sehr, sehr, sehr detailliert zu definieren. Also da können wir bis auf die Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen, in dem unser Ansprechpartner potenziell arbeitet, runtertargeten. Wir können konkrete Unternehmen hochladen in einer Liste, wo wir sagen, die wollen wir auf jeden Fall ansprechen und können da dann bis auf Hundertste genau Partner definieren, die wir dann wiederholt mit unseren Ads bespielen, mit einem konkreten Ziel. So, das also heißt, bei LinkedIn sind wir relativ schnell im sehr genauen Targeting. Aber auch, weil der Algorithmus dort nicht so stark ist wie bei Nummer 2 Meta oder bei Nummer 3, wenn wir jetzt Google mit reinzählen. Aber bei LinkedIn ist der Algorithmus nicht so mächtig wie bei Meta. Meta weiß unfassbar viel über uns als Menschen. So, die haben jetzt vielleicht nicht die krassen B2B-Datenpunkte, aber die haben heftige demografische und Behavior-Datenpunkte über uns beide. Und die wissen auf jeden Fall, mit welchen Menschen wir so grundsätzlich interagieren, was für eine Art von Content wir uns angucken. Und sind sich auch wahrscheinlich ziemlich bewusst, welche Professionen wir so im Hintergrund haben. Und das ist hundertprozentig als Datenprofil in unserem Account. Ist es natürlich so, dass ich mir potenziell ja auch Videos angucke, die relevant sind für mich als Person oder für mich als auch professionelle Person. Und da macht Meta dann ganz, ganz viel übers Creative. Und da, tatsächlich ist dann auch das Targeting auch ganz, ganz viel übers Creative und über die Usage von dem Creative, die Video-Views auf dem potenziellen Video, welches wir ausspielen. Oder meinetwegen auch das Engagement auf einem Bild. Wenn wir da nämlich die richtige Ansprache finden für unsere Zielgruppe, die auch nur für die Zielgruppe relevant ist, wird halt Meta schon am Beginn des Funnels rausfiltern können, für wen das spannend sein könnte und für wen das nicht spannend sein könnte. Also wenn, ich finde ein Beispiel immer relativ gut von einer Plattform, die hilft so Nachhaltigkeitsmanagern zusätzliche Punkte für ihre Zertifikate zu bekommen. So, und wenn du halt erstmal auf ein Bild draufschreibst, hier mit unserer Plattform bekommst du 5 Punkte für DNGB, ich habe es jetzt falsch buchstabiert wahrscheinlich, aber für das Zertifikat XY, dann ist das nur eine Nachricht, die verstehen. Das heißt, auch nur die Leute interagieren mit deiner Nachricht, mit deinem Asset. Und das ist ja ein sehr, sehr spezifisches Signal an Meta, wo sie sagen, okay, Hans hat damit interagiert, weil es vielleicht für ihn relevant ist. Christian hat damit nicht interagiert. Hans Schwester hat damit auch nicht interagiert. Das heißt, ich suche mir jetzt sehr, sehr gezielt Leute raus, die genauso sind wie Hans und relativ wenig wie Christian. Und so kann halt auch ohne vordefiniertes Targeting halt Meta aufgrund des extrem starken Algorithmus nur anhand des Ad-Engagements herausfinden, für wen eine Ad potenziell noch relevant sein könnte. Und das ist okay, halt eine spannend. Staffelung, die so die unterschiedlichen Plattformen vornehmen.
Was ich in der Vergangenheit immer wieder gehört habe, ist, dass ich sag mal, vor allem B2B-Unternehmen sagen so, ja, also ne, Unternehmen, die halt, ich sag mal, B2B-Unternehmen auch als Kunden haben auf Facebook oder Instagram oder so, das ist meine Zielgruppe nicht. Ja, weil sie denken in der Plattform aus Nutzersicht, ne? So LinkedIn, das ist alles, was dann businessrelevant ist. Und dann habe ich halt Facebook, Instagram, alles, was quasi privat ist, ne? Dass wir unser Leben halt auch so ein bisschen privat und beruflich, was ja eh völliger Schwachsinn ist, ja. Aufteilen, ne? Das ist ja genauso wie, keine Ahnung, nicht so viele gesellschaftliche Themen, aber Work-Life-Balance ist halt, macht halt keinen Sinn. Es gibt dann nur eine Work-Life-Integration-Balance, ne? Und weil du kannst dich einfach abschalten. Wir sind halt keine Maschinen, die wir an- und abschalten, ne? Und ich glaube, so ist es genauso in den entsprechenden Netzwerken, ne? Also was würdest du denn einem, ich sag mal, B2B-Unternehmen sagen, einem Maschinenbauer, der jetzt irgendwelche Kunden adressieren, wie würdest du argumentieren, dass du sagst so, hey, Facebook oder Instagram oder WhatsApp, kann man mittlerweile Ads auf WhatsApp schalten, glaube ich, ja, ne? Gibt so eingeschränkte Möglichkeiten, ne?
Ja. Also wird langsam ausgerollt.
Also was würdest du da argumentieren, warum dieser Kanal funktioniert?
Also es ist gut, dass du nochmal sagst, da muss ich meine Aussage so zu 10% nochmal revidieren, würde ich sagen. Also es gibt da durchaus Ausnahmen. Erstmal, deine Zielgruppe ist auf Meta. Es ist genauso, wie du beschrieben hast. Wir sind alle im Endeffekt, so wie wir professionell unterwegs sind, sind wir auch privat und professionelles verschwimmt. Deine professionelle Person ist auch auf Meta unterwegs, potenziell. Und die ist erstmal vielleicht in einem privaten Umfeld, wie sie es nutzt, aber die Inhalte sprechen sie ja trotzdem initial an, weil man wird nicht auf einmal die Nachricht verschmähen, die einen beruflich beschäftigt. Jetzt geht's aber auch so ein bisschen um die Größe der Zielgruppe. Und ich würde sagen, du kannst eine B2B-Zielgruppe in jedem Fall auch über Meta erreichen. Wenn es jetzt aber so ist, dass du vielleicht nur 20, 30 relevante Ansprechpartner in Deutschland hast, dann darf man durchaus mal anzweifeln, ob dann Meta so richtig das richtige Medium dafür ist. Weil auch da wirst du dann einfach drastische Streuverluste potenziell haben. Auch das kann aufgehen, wenn...
Weil sie zu klein ist zum Targetieren der Zielgruppe, oder?
Ja.
Okay, Also weil da würde ich auch argumentieren und sagen, so, spar dir das Marketing, weil da brauchst du halt jemanden, der halt 1:1 auf diese Personen dann zugeht, ne? Und sagt halt, hey, die will ich halt irgendwie haben, ne? Da kannst du das Marketing aus einer Branding-Sicht machen, aber aus einer Lead-Generierungs-Sicht wahrscheinlich wird das nicht funktionieren. Aber dann sind wahrscheinlich ja diese Zielgruppe von diesen 30 Leuten, die du halt irgendwie erreichen willst, sind ja potenziell, weil sie einen großen, ich sag mal, potenziellen Warenkorb haben, kannst du ja wahrscheinlich, also sind dann trotzdem hochattraktiv, sie halt direkt zu adressieren in irgendeiner Form, ne? Weil wenn sie einen kleinen Warenkorb haben und nur so wenige Leute davon gibt, dann ist dein Geschäftsmodell im Arsch. Also dann brauchst du
Auf
gar
jeden
nicht
Fall, ja.
weitermachen.
1:1. Also auch da gibt es irgendwie potenziell Möglichkeiten, wie man super detailliert targeten kann. Also da würde ich fast manchmal so eher auf Rego-Targeting zurückgreifen, wo wir wissen, okay, das Werk von dem Kunden ist genau da angesiedelt und dann mache ich so ein Mikro-Targeting halt mit einem Kilometer Radius genau um dieses Werk herum.
Dann machst du so
Darüber.
eine wie Quite Bold Out of Form Kampagne, ne? Und pflasterst das halt einfach alles
So.
um das Werk herum.
Das ist doch alles, das ist doch alles geheim, Christian. Aber ja, im Endeffekt, also eine sehr gezielte regionale Ausrichtung unserer Kommunikation. Am Ende, du hast ja gerade schon gesagt, gerade bei dieser extrem kleinen Zielgruppe könnte man auch wieder umdrehen und überlegen, ja, okay, dann nehme ich auch Streuverluste vielleicht in Kauf. Einfach weil dieses Ticket dann so groß ist, wenn du da diesen Kunden potenziell gewinnst, dass alle Streuverluste damit komplett gerechtfertigt sind. Das sind halt, glaube ich, auch verschiedene Ebenen, über die man da, wenn man Meta jetzt gezielt einsetzen möchte, dann würde ich halt da sagen, okay, habe schon eine entsprechend große Zielgruppe oder eine größere Zielgruppe, die jetzt nicht nur zweistellig ist oder vielleicht auch nur dreistellig.
Total, total, total. Das ist ja auch immer so ein bisschen diese Standardargumentation, die hast du, Cost per Lead ist zu hoch, ne? Das ist halt immer so ein bisschen so, naja, wie viel Benchmark hast du? Und wenn du Benchmark hast und dann sagst du, okay, im Vergleich zu anderen Kanälen ist der Cost per Lead zu hoch, fair enough. Ne? Da muss man aber auch immer wieder gucken, so, was für ein Kanal ist es, ne? Es ist ein Push-Pull-Kanal, ne? Weil die kannst du auch nicht mal miteinander vergleichen. Ich sag mal, du solltest halt immer gucken, so, was ist deine potenzielle Warenkorb und wie groß ist dieser Warenkorb und was bist du bereit halt für so ein Lead halt auch auszugeben, ne? Und eher von dem Punkt kommen, als dass du jetzt sagst so, oh, jetzt habe ich aber für hier eine E-Mail-Adresse. Naja, wenn diese E-Mail-Adresse nachher konvertiert in einen Warenkorb, der 200.000 Euro wert ist, ne, auch das ist dann okay, ne? Dann kannst du das gut investieren, ne? Deswegen, da muss man immer, ich sag mal, den gesamten Kontext sehen, auch den Kanal sehen und halt auch immer die Kanalgewichtung sehen, ne? Weil es kann auch sein, dass du auf gewissen Kanälen dein Potenzial ausgeschöpft hast. Ne? Klassiker ist halt irgendwie, jemand geht auf Google, sucht nach etwas und findet genau, also der hat ja quasi schon ein Problem, gibt das dort ein, findet seine Lösung. Und bei einem Push-Kanal wie einem LinkedIn oder Meta geht es ja viel mehr darum, ich sag mal, überhaupt erstmal Problembewusstsein dann vielleicht auch aufzubauen, ne? Und dann mit der Lösung halt am Ende des Tages
100%.
zu kommen.
100%. Und da ist auch, also da auch eine Differenzierung innerhalb der Zielgruppen, auch manchmal für dasselbe Produkt. Also wir hatten im Vorfeld, in der Vorbereitung ja auch schon kurz über einen Kunden von mir gesprochen, die da super breit aufgestellt sind, was so unterschiedliche Zielgruppen von denen angeht. Also die Plattform von den Nachhaltigkeitsmanagern, bis man dahin gekommen ist, das war halt auch eine Journey. Also das Produkt ist im Endeffekt ein Leckage-Tool, was halt identifiziert, ah, okay, in dem Haus könnte jetzt, also es findet eine Leckage statt, da tritt Wasser aus, an der Stelle, wo es nicht hin darf, und jetzt kommt ein Alarm. So, ursprünglich hat man gedacht, natürlich, ja, als Facility Manager, ne, Hausmeister, das ist ja für die super spannend, weil die wollen auf keinen Fall eine Leckage haben. So, die wollen auf keinen Fall Wasserschäden haben. Dann hat man aber identifiziert, dadurch, dass sie ja auch die Wasseruhren tracken und sehen, wie viel Verbrauch findet an welcher Stelle statt, können die halt super die Anomalien auch ablesen und sehen, ah, okay, hier kann man auch entsprechend Wasser sparen, wenn man halt genau diese weirden Anomalien feststellt, weil man sieht, ja, okay, unser Kaffeeautomat läuft auch am Wochenende immer durch, wenn eh niemand da ist. Und das gibt wiederum Punkte für Nachhaltigkeitszertifikate. Und das ist ja eine viel, viel einfachere Nachricht mit einem viel, viel dringenden Produkt, was eine komplett andere Berufssparte oder was für eine komplett andere Berufssparte. So entwickelt man sich auf einmal von Facility-Managern hin zu Nachhaltigkeitsmanagern mit einem und demselben Produkt, aber mit einem komplett anderen Kommunikationsengel. Und genau das gleiche Produkt wurde dann nochmal weiterentwickelt und gesagt, ja, eigentlich ist es ja auch super spannend zum Ablesen von Wasserständen. Asset Manager oder Property Manager haben einmal im Jahr halt einen riesen Hassel, weil die allen Hausmeistern irgendwie Bescheid sagen müssen, ja, jetzt schickt uns doch mal bitte die aktuellen Messstände für das vergangene Jahr. Und das ist super fehleranfällig, weil die das halt manuell ablesen. Und man kann halt genau diesen Task, der halt super fehleranfällig ist, super aufwendig ist, weil du halt, wenn du, weiß ich, wie viele Immobilien in Deutschland verteilt hast und weiß ich, wie viele Hausmeister für jede Immobilien am Start hast, die schicken dir alle gebündelt ihre Daten zu. Ist doch viel einfacher, wenn man die digital in einem Ort hat. So, und jetzt haben wir auf einmal eine dritte Stufe mit einem dritten Argument für eine dritte Zielgruppe. Und jetzt muss man irgendwie evaluieren, ja, was ist jetzt davon die relevanteste? Wo ist der Schmerz jetzt am größten? Und wo spare ich wahrscheinlich, also Schmerz lässt sich ja wahrscheinlich immer in Geld übertragen, würde ich jetzt sagen, wo sparen wir dem Unternehmen oder der Person? Und dann hast du wahrscheinlich auch im Unternehmen die größten Argumente, dass das Produkt gekauft wird.
Total, total, würde ich voll mitgehen. Und also vor allem so diese, sich darüber die Gedanken zu machen bei der Zielgruppe, unabhängig von so, hey, was kann ich jetzt irgendwie bei LinkedIn in den Ad-Manager eingeben, was kann ich jetzt bei Meta in den Ad-Manager eingeben, zu überlegen so, was ist eigentlich der Schmerz meines potenziellen Kunden. Na, und der im Idealfall ist derjenige, der den Schmerz hat, hat auch das Geld. Das ist aber nicht immer so, sondern häufig ist es so, dass jemand einen Schmerz hat, sollte, ich sag mal, willens diesen Schmerz halt auch zu lösen, weil nicht jedes Problem ist groß genug. Und dann sollte es natürlich jemanden geben, der halt auch in der Willens ist für die Lösung des Problems. Und das ist eigentlich auch so ein Klassiker aus dem Vertrieb, den du hast. Das ist, ich habe ja sehr stark dieses Medic-Playbook gelernt, das von John McMahon. Medic heißt das ja. M-E-D-D-I-C. Gibt es dann auch noch Erweiterungen von, da gibt es dann die Plus-Version wie MedPick und
kurz ausholen. Genau.
ich weiß, vielleicht machen wir da eine extra Session zu, weil ich jetzt schon gut am Ende der Zeit sind. Es ist im Endeffekt ist ein Qualifikationsframework, also um Deals vor allem, ich sag mal, im Enterprise-Segment zu qualifizieren, um rauszufinden, so wer, was ist eigentlich der Pain, ne? Dafür steht das I, also Identify Pain. Dann wäre es eigentlich dein Champion, also wer hat vielleicht auch Power and Influence innerhalb einer Organisation, kann Sachen vorantreiben, ne? Das muss nicht immer mit dem Titel zusammenhängen, sondern es geht auch sehr stark darum, welche Stellung hat jemand in der Organisation, wie lange ist er schon dabei, wie gut ist er vernetzt, wie gut kann er Themen halt auch treiben, wie sehr interessiert ihn das Thema gerade, hat das Priorität für ihn, ne? All solche Themen. Und dann gibt's halt den, dafür steht das E, den Economic Buyer noch. Und das ist letztendlich die Person, die Budgetverantwortung hat, ne? Die hat im Zweifel, also als wir bei MongoDB waren, haben wir gesagt, die Person, die im Zweifel Nein sagen kann. Ne? Ja. So ist alles durch, ne? Und du wirst den Vertrag nur noch durchgeschoben bekommen. Und diese Person sagt dann so, nee, machen wir doch nicht, weil nicht Top-Priorität. Ne? So ein Framework zu haben, hilft unheimlich dabei, die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stellen in so Vertriebsgesprächen und Themen auch frühzeitig zu adressieren. Ne? Und auf was nachher immer wieder runterkommt, ist halt so, welchen Schmerz löst du eigentlich? Also welches Problem löst du eigentlich? Wie löst du es? Was kostet es, das Problem zu lösen? Und wer sind die Leute, die auch bereit sind, halt dieses Thema voranzutreiben und dafür entsprechend Geld auszugeben? Na? Ja. Und wenn du diese Themen hast, und dann hast ein paar Buchstaben habe ich jetzt noch ausgelassen, die sind auch wichtig, die sind aber eher von der, ich sag mal, wie gut hast du einen Prozess verstanden beim Unternehmen intern, wie werden Entscheidungen getroffen etc., ist das schon unheimlich hilfreich, ne? Und kann man auch fast alles im Leben ein Stück weit anwenden. Frühzeitig zu wissen, so okay, welches Problem hat jemand? Kann man sogar, wenn man sich eine Immobilie kauft zum Beispiel, kann man das auch anwenden, ne? So jemand verkauft, so warum will er jetzt überhaupt verkaufen, ne? Und welcher Schmerz steckt dahinter? Ne?
Können wir wirklich eine ganz gute Folge auch mal zu machen.
Ja, gerne.
Also ist quasi schon das Thema, die Vorlage für die nächste Folge.
Endlich.
Hast du noch?
Ja, so gut vorbereitet waren wir noch nie.
Wirklich, oder? Hast du noch einen Schlusstipp zum Thema Zielgruppen, wenn du den Zuhörern eine Sache mitgeben könntest?
Ne, ich glaube, die Themen, die ich gesagt habe, und also das sind wesentliche Themen, ist halt wirklich deinen Kunden versuchen zu verstehen. Was ist sein wirklicher Schmerz? Was ist sein Bedürfnis dahinter? Na, und du hast halt immer zwei Richtungen, in denen wir aus Menschen, warum wir überhaupt irgendwas machen als Menschen. Das ist Angstvermeidung oder Lustgewinnung. Und darüber nachzudenken, hilft schon unheimlich, einen Schritt weiterzukommen mit deiner Zielgruppe. Und dann kannst du überlegen, so Lustgewinnung ist halt, wie kannst du das Thema adressieren? Und wenn es Angstvermeidung ist, wie kannst du das Thema adressieren?
Schönes Schlusswort. Gute Folge.
Ja, fand ich auch. Vielen Dank, Hans. Dann, das war Folge 8. Folge 9 dann nächste Woche. Ich freue mich drauf.
Vielen Dank, Christian.
Danke dir. Tschüss.